Tores Tea Time. Der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden.
Du möchtest ein Haus bauen, du brauchst ein neues Auto, du brauchst schnell Geld. Dann kann ich dir meinen Sponsor René Holling ans Herz legen. Er arbeitet bei der Postbank Finanzberatung und ist der Mann für das schnelle Geld. Sei es eine Immobilienfinanzierung, sei es ein Privatkredit, auch teilweise möglich ohne Eigenkapital. Meldet euch einfach direkt bei ihm oder ich stelle gerne den Kontakt her. René Holling, Finanzberatung. Doch jetzt heißt es...
Auf eine Tasse Tee mit Astrid Damerow und Ove Thomsen. Die Hotellerie, die Gastronomie ist nun seit vielen Monaten geschlossen. Andere Branchen durften aber schon wieder öffnen. Warum ist das so? Darüber wollen wir jetzt gleich in Tores Tea Time sprechen. Aber wir wollen auch nach vorne blicken. Denn die Westküste bewirbt sich zu einem Modellprojekt. Heißt, Öffnungen, auch in der Gastronomie, sind wieder in Sicht, sind in Reichweite. Doch macht das bei diesen steigenden Inzidenzzahlen in ganz Deutschland überhaupt Sinn, dass in Nordfriesland wieder geöffnet werden soll? Auch darüber sprechen wir jetzt und ich freue mich, dass die Bundestagsabgeordnete der CDU, Astrid Damerow, bei mir im Podcast ist und natürlich auch der hiesige DEHOGA-Chef Ove Thomsen. Ich sage herzlich willkommen bei Tores Tea Time.
Dankeschön.
Hallo.
Ove, wir befinden uns in Min Utspan bei euch. Vorab, Min Utspan, das ist für mich immer noch schwierig, über die Lippen zu bekommen. Es hieß ja ganz lange Rosenburg. Warum heißt das jetzt Min Utspan?
Also Rosenburg ist die Gemarkung hier. Deswegen hat das also Jahrzehnte lang oder Jahrhunderte fast Rosenburg geheißen. Wir haben quasi einen Relaunch gemacht, dass wir gesagt haben, wir wollen ein anderes Publikum ansprechen. So haben wir natürlich auch unsere ganze Optik etwas verändert und wollten ein jüngeres Publikum eben heranziehen, was uns auch gelungen ist. Deshalb damit mit Utspan und wir wollten auch irgendwo diese Brücke ziehen, von früher zu heute. Min Utspan heißt ja ein Ausspann, so wie es früher eben auch gemacht worden ist. Da sind dann Pferde, Gespanne mit ihren Reitern, sind dann eben durch die Lande gezogen und haben sich dann irgendwann ausruhen müssen und genächtigt irgendwo. Und das haben sie in einem Ausspann gemacht. Und das Restaurant heißt ja 1877 und das ist das Jahr, wo das Haus hier gebaut worden ist. Deshalb 1877. So haben wir die Brücke geschlagen, früher zu heute. Fanden wir eine ganz nette Verbindung.
Sehr schön. Astrid, herzlich willkommen bei Tores Tea Time. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Gerne.
Und vorab muss ich sagen, du hast dich ja aktiv gemeldet. Ich schrieb bei Facebook, Mensch, hätte nicht ein CDU-Politiker, Politikerin Lust, sich ein paar kritischen Fragen zu stellen? Und dann dauerte es nicht lange, hast du dich gemeldet. Vielen Dank dafür.
Ja, sehr gerne. Ist ja, finde ich, auch eine gute Gelegenheit, in den Austausch zu kommen. Und als Politiker darf man nicht sich scheuen vor kritischen Fragen. Das ist unser Geschäft. Und das gehört zu unserem Beruf dazu.
Dann freue ich mich jetzt mit dir und mit dir, Ove, bei einer Tasse Tee. Und kurz vorm Osterfest trinken wir Husumer Früchte Festtagsmischung. Ich hoffe,
es schmeckt gut.
Der. Und wir wollen jetzt auch einsteigen. Ove, seit vielen Monaten ist euer Restaurant dicht, beziehungsweise ihr dürft nur noch Menschen beherbergen, die aus beruflichen Zwecken unterwegs sind. Wie ist die Situation gerade bei euch?
Also wir sind seit dem 2. November sind wir komplett geschlossen. Das heißt, wir dürfen Geschäftsreisende dürfen wir empfangen. Das ist ungefähr eine Auslastung von 5-7%. Also quasi null. Das sind ein paar Zimmer in der Woche. Und die könnten wir auch abends bewirten. Das dürften wir auch machen. Wird in der Regel nicht gemacht, weil einfach die Nachfrage auch nicht da vorhanden ist. Man muss sich auch vorstellen, wenn da 2 oder 3 Zimmer sind, da nachher ein Abendessen anbieten. Das ist auch aus betriebswirtschaftlichen Gründen, ist das nachher irgendwo Unsinn. Restaurant ist geschlossen. Hotel ist geschlossen seit 5. Wir gehen jetzt in den 5. Monat rein. In den 6. Monat gehen wir jetzt rein. Und jetzt müssen wir sehen, wie es weitergeht.
Was macht das mit euren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern?
Das ist mit das allergrößte Problem, weil die sind mittlerweile wirklich, wie sagt man bei uns, fertig mit Jack und Büchs. Die können einfach nicht mehr, die wissen auch nicht mehr, was sie mit sich anfangen sollen. Sie fühlen sich selbst überflüssig. Und das ist eine ganz grausame Situation. Wir versuchen sie immer zu informieren, aber was sollen wir nachher noch sagen? Wir werden ja immer weiter vertröstet von 2 Wochen oder 3 Wochen Rhythmus zur nächsten. Jetzt müssen wir noch einmal durchhalten und dann geht's wieder. Und das hören wir jetzt seit November. Das ging ja im November los. Wir müssen jetzt durchhalten, damit wir alle wieder ein normales Weihnachtsfest feiern. Jetzt ist nicht mal das Osterfest normal und wer weiß, was mit Pfingsten ist. Und da ist auch eine ganze Menge verpennt worden.
Schönes Stichwort. Wurde da was verpennt? Astrid.
Naja, also ich würde jetzt nicht gerade den Ausdruck verpennt gerne nutzen. Das ist es nicht. Das ist natürlich in der gesamten Pandemie von Anfang an, von letztem Jahr im Frühjahr, natürlich auch so gewesen, dass gerade die, ich würde mal sagen, das erste Dreivierteljahr von ganz, ganz großen Unsicherheiten auch geprägt war, weil wir alle miteinander ja auch nicht wussten, wie entwickelt sich das, was bedeutet das, wie breitet sich das Virus aus und so weiter und so weiter. Ich bin völlig bei Herrn Thomsen, wenn er sagt, dass es eben einfach, es ist so eine gefühlte Hängepartie. Alle 14 Tage warten wir alle miteinander darauf, was wird jetzt in der Ministerpräsidentenrunde mit der Kanzlerin neu entschieden. Und jeder sieht natürlich auch seine Situation vor Ort. So, im Sinne von verpennt, das wird jetzt Herr Thomsen nicht sehr freuen, würde ich mal sagen, also in meiner Wahrnehmung nach wie vor war es eine heute würde ich sagen, eine Fehlentscheidung oder auch eben einfach nicht die richtige Einschätzung, dass wir nicht im letzten Herbst, Herr Thomsen sagte gerade 2.11. und es gab eine Ministerpräsidentenrunde Anfang Oktober und die Bundesregierung hatte damals darauf gedrängt, zuzumachen, einen Lockdown zu machen. Und das ist dann insgesamt eben in der Diskussion nicht gemacht worden. Und ich glaube einfach nach wie vor, dass uns vielleicht einiges erspart geblieben wäre, wenn wir im letzten Herbst früher runtergefahren wären. Kann man jetzt erstens ist es immer so, in der Rückschau ist man immer schlauer, das wissen wir auch. Und wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, die Mutationen, mit denen wir jetzt zu kämpfen haben, von denen war letztes Jahr im Herbst in diesem Umfang natürlich noch lange nicht die Rede. Und die bereiten uns allen miteinander schon große Sorgen. So, jetzt mal unabhängig davon, wie es bei uns in der Region aussieht. Das ist jetzt so die Gesamtschau auf das alles. Denn insgesamt gilt natürlich immer noch das Ziel, geht ja nicht darum, null Infektion zu haben, sondern das Ziel ist ja, Infektionen auf einem Level zu halten, der unser Gesundheitssystem nicht überlastet. Das ist ja der Punkt. Und deshalb haben wir natürlich jetzt gerade alle große Sorge, was passiert jetzt in den kommenden Tagen. Also insofern verpennt würde ich nicht sagen, aber ich persönlich glaube, wir hätten im letzten Herbst früher und konsequenter eingreifen sollen. Dann hätten wir möglicherweise hinten raus es nicht so lange gehabt. Mhm. Möglicherweise.
Hast du das Gefühl, Obe, aus Fehlern aus dem letzten Herbst wurde denn gelernt?
Also erst muss ich da nochmal einhaken. Und zwar habe ich das damals, Ende Oktober, wo das beschlossen worden ist, habe ich das sofort gesagt und habe es auch öffentlich gesagt, dass meiner Ansicht nach hätte man alles schließen müssen. Und das ist das, was ich als verpennt bezeichne, ist einfach diese Ungleichbehandlung. Und wir reden ja davon, dass wir auch solidarisch sein müssen. Und dann kann es nicht sein, der eine wird aufgemacht, der andere wird geschlossen. Und gerade der geschlossen wird, ist der nachweislich, auch vom RKI nachweislich, als absolut gering Verbreiter von Infektionen eben bekannt ist. Deshalb, wir hätten damals, und da gebe ich Ihnen vollkommen recht, dicht machen müssen, war ich auch der Meinung, Einzelhandel genauso dicht, Friseure dicht, alles dicht machen. Ist genauso diese, und deshalb sage ich eben, es ist verpennt worden und es ist nichts draus gelernt worden. Wir haben jetzt wieder diese Situation gehabt. Wir haben dieses unsägliche Theater von der letzten MPK gehabt. Und in der Sache, man hätte auch einfach mal anders reagieren können. Wir haben jetzt vor und nach Ostern diese 2 Wochen, wo zum Beispiel in der Regel fast überall Ferien sind. Hätte man, um das wirklich einigermaßen in den Griff zu kriegen, nicht sagen können, so und jetzt machen wir nochmal diese 2 Wochen vor und nach Ostern, machen wir komplett, aber wirklich komplett alles dicht. Und da gibt es keine Ausnahmen. Und dass wir dann diese Zeit eben nutzen, dass wir dann eben auch weiter in Zukunft gucken können und sagen können, wir haben jetzt die Inzidenzen weiter nach unten gesetzt und wenn wir dann wieder anfangen, dann gehen wir auch danach, Wen können wir öffnen? Wo können wir öffnen? Und nicht bitte immer die gleichen annehmen. Man muss sich doch mal eine Sache vorstellen. Wenn ich in den Einzelhandel reingehe, dann gehe ich irgendwo in ein Geschäft rein, habe überhaupt keine Kontaktnachverfolgung, haben wir alles da. Es ist überhaupt kein Problem für uns. Da ist es nicht der Fall. Sowas kann ich doch machen. Ich habe die Looker-App, die kann ich auch da installieren. Ich kann einen Zähler zum Beispiel einsetzen, wie viele Leute sind da drin. Ich habe noch nie gesehen, dass irgendjemand nachkontrolliert, ob diese Regelung von 10 bzw. 20 Quadratmetern eingehalten
doch,
wird.
Doch, das habe ich schon erlebt.
Ich habe es noch nicht erlebt. Und ich weiß nicht, dann sind es Einzelfälle, wo es gemacht wird. Wir hier in der Gastronomie sind keine Einzelfälle. Wir haben unsere Hausaufgaben in der Regel alle gemacht. Bei uns sind vielleicht ein paar schwarze Schafe, die es nicht gemacht haben. Aber andersrum sind es eher die paar Schafe, die etwas gemacht haben. Und das ist eine Sache, die einfach nicht gesehen wird. Und das ist eine Sache, die absolut ungerecht ist. Ich bin für Solidarität. Aber alle sollen gleich behandelt werden. Und das muss auch danach gegangen werden, wo ist die Infektionstätigkeit am stärksten und wo es am stärksten ist, muss es am spätesten aufgemacht werden oder als erstes geschlossen werden.
Also, Herr Thomsen, ich bin zu Teilen bei Ihnen. Also jetzt die Idee, zu vor Ostern und nach Ostern so rabiat alles nochmal zu schließen, ja, hätte man machen können. Ich will aber auch sagen, das gehört, finde ich, dann auch dazu, dass also in den Wochen, also in der Woche vor der letzten Ministerpräsidentenrunde, ich ganz, ganz viele Anrufe bekommen habe und E-Mails, ja, jetzt die letzte.
Vor dem 22.
Genau. Mhm. Dass ich ganz, ganz viele E-Mails und Anrufe bekommen habe, die mir klar gemacht haben, nein, es muss jetzt Lockerungen geben. Also die gesellschaftliche Akzeptanz für einen weiteren vierwöchigen harten Lockdown, die war so nicht da. Die kommt jetzt, weil jetzt alle sehr stark verunsichert sind. Insofern, aber ich glaube, das bringt uns nicht so ganz wirklich weiter. Was ich finde, ist, Und was immer so schwierig ist, das sprachen Sie eben an, ist ja das Thema der Solidarität und auch der Gerechtigkeit. Für uns als Politik stand im Grunde ja im Vordergrund, es ging ja nicht darum, jetzt einzelne Branchen besonders zu zwiebeln oder abzustrafen oder so irgendwas, sondern es ging ja darum, wie bekommen wir unsere Bevölkerung dazu, wirklich zu Hause zu bleiben. Das war ja das Ziel. Die sollten eben nicht rausgehen, ausgehen, essen gehen, in Urlaub fahren und. Und daraus folgte dann, dass man natürlich dann auch diese Angebote dann eben auch geschlossen hat. Also es sind immer zwei Sachen. Das eine ist die Infektionsmöglichkeit, das sehe ich das wie Sie. Ich war ja auch in diesen Monaten, in denen es dann erlaubbar war, ich auch essen, habe mich ja auch gefreut, dass es wieder möglich war und habe kein einziges Lokal in der Zeit gehabt, wo das nicht akribisch eingehalten wurde, weil ja die Gastronomen und die Hoteliers alle genau wussten, worauf es ankommt. Insofern völlig d'accord, die Konzepte, die da gemacht worden sind, sind alle sehr, sehr durchdacht, sehr praktikabel und auch in der Nachverfolgung wirklich, wirklich gut. Aber das Ziel war ja immer, die Menschen dazu zu bekommen, dass sie zu Hause bleiben.
Und die sind ja auch im Regelfall zu Hause
geblieben. Sind sie, nur sobald man lockert, ich habe jetzt heute Morgen gerade die Bilder aus Berlin gesehen, also was ich da im Tiergarten abgespielt habe.
Ich habe es auch gesehen, grausam.
Das sieht man auch am Husumer Hafen.
Das fängt auch
schon am Husumer Hafen an. Aber Astrid, die Leute sind zu Hause geblieben und es hat sich ja jetzt herausgestellt, der größte Infektionsherd ist das private Umfeld.
Richtig.
Weil sie sich zu Hause treffen, wo keine Kontakte nachverfolgt werden, wo man sich auch möglicherweise nicht legal trifft, aber das kann man ja gar nicht kontrollieren. Je mehr es aufs Land geht, desto weniger Kontrolle ist da.
Deshalb bin ich ja so froh, dass wir hier die Möglichkeit haben, weil wir eben so eine niedrige Inzidenz haben, wo ich auch mal spannend wäre, rauszufinden, weshalb wir das hier an der Westküste so haben, andere nicht, was machen wir anders? Gut, kann man vielleicht im Nachgang machen, aber ich bin wirklich sehr froh, dass wir nun eben durch die letzte MPK, deshalb war sie dann doch nicht so desaströs, die Möglichkeit der Modellregion haben. Weil ich einfach auch wahrnehme, die Menschen müssen auch, so sind wir ja alle miteinander, müssen ja auch ein Ziel haben und einen Ausblick nach vorne. Jetzt nicht alleine nur die Gastronomen, Hoteliers oder die Betroffenen von der Schließung, sondern die Bevölkerung insgesamt. Und deshalb setze ich im Moment große Hoffnungen auf die Modellregion. Allerdings unter der Prämisse, dass wirklich, und das wird ja gerade gemacht, die Regeln glasklar sind, dass ich gehe davon aus, alle, die daran beteiligt sind, werden sich daran halten. Auch wir Bürger müssen uns daran halten. Denn es ist ja richtig, wir stellen ja fest, viele Infektionen finden im privaten Umfeld statt, weil die Leute es nicht mehr aushalten, sich nicht zu treffen. Und dann kann das ja vielleicht auch durchaus ein Ventil sein, dass das auf der anderen Seite auch reduziert. Ich hoffe, so versuche ich das zu erklären. Aber wie gesagt, wir können das da deshalb machen, weil wir eine Region sind mit einer hoffentlich auch bleibenden niedrigen Inzidenz.
Natürlich kann man das nur hoffen. Ich möchte trotzdem noch ein bisschen über die Ist-Situation sprechen. Ja. Ich war gestern, vielleicht kann man es sehen, hier beim Barbier und konnte mir den Bart schneiden lassen ohne Maske. Warum ist das möglich und warum kann ich nicht abends mit meiner Freundin essen gehen, meinen Kontakt hinterlegen, Trennwand, alles was dazugehört? Wie wurde da entschieden? Ich kann das nicht ganz nachvollziehen.
Also man hat die Friseure wieder geöffnet. Ich lasse es mit dem Barbier jetzt mal außen vor. Da wäre ich jetzt auch eher kritisch, weil ich sagen würde, jemand, der sich im Bart wachsen lässt, wird auch in der Lage sein, ihn zu rasieren selbst. Aber gut. Aber beim Haare schneiden, beim Haare schneiden wird es schon schwieriger. Und da war es eben einfach so, es geht ja nicht alleine jetzt nur um Menschen wie wir drei hier, sondern es geht ja auch um ältere Menschen, für die das wirklich stark auch psychisch belastend ist, wenn die einfach nicht zum Friseur können. Und aus dem Grund hat man dann eben diese sogenannten körpernahen Dienstleistungen unter auch durchaus starken Beschränkungen wieder zugelassen. Wobei, wie gesagt, bei steigender Inzidenz wird das mit das Erste sein, wo man wieder ein Fragezeichen dran machen muss. Aber ich habe in meiner Bürgersprechstunde Leute gehabt, die meine zum Beispiel medizinische Podologie, die war zu wochenlang. Und das sind dann kranke Menschen, die wirklich darauf angewiesen sind. Das sind all solche Sachen. Ich glaube, da kann man dann nicht strikt diese Regel verfolgen. Ich verstehe den Unmut von denen, die nicht öffnen durften. Aber der erste Schritt waren eben dann diese körpernahen Dienstleistungen, damit die Menschen das Gefühl haben, sie können wenigstens ihre körperliche Hygiene ein bisschen aufrechterhalten.
Naja, also da muss ich da noch mal ein bisschen einhaken. Das mit der medizinischen Podologie, da habe ich absolutes Verständnis für, das sehe ich ganz genauso. Die sozialen Kontakte, ob beim Friseur oder gerade bei älteren Menschen eben auch, oder ob sie vielleicht mit ihrer Nachbarin irgendwo zum Kaffee trinken und ein Stück Torte essen
gehen. Wenn jemand jetzt Haare schneidet.
Ja, das ist mir schon vollkommen klar. Aber das sind auch einfach nur, da geht es um die sozialen Kontakte. Es geht ja nicht um diese Frisur. Das ist ja nun nicht das Alleinige. Es geht den Leuten mehr um die sozialen Kontakte. Und die kann ich anderswo genauso haben. Also ich glaube, das ist auch ein Thema, da wird man sich nicht einig werden. Und da sehen, glaube ich, die meisten Menschen so, dass sie nicht nachvollziehen können, aus welchen Gründen ein Friseur jetzt eine bessere Stellung hat als irgendjemand sonst. Werde ich auch nicht nachvollziehen können, aber okay, sei es drum, machen wir es so. Aber eine andere Sache, die wir gerade eben angesprochen haben, das ist das ja auch gewesen, von wegen in die Zukunft gerichtet, wir müssen ja eben auch sehen, wie können wir uns sichern. Das ist ja nach oben gegangen, die Infektionen sind hochgegangen. Auch bei uns können sie natürlich irgendwann auch langsam steigen. Deshalb müssen wir auch sehen, wie können wir uns denn überhaupt jetzt irgendwo schützen davor? Und wenn man so etwas aufmacht wie eine Modellregion, muss es eben auch ganz klare Leitlinien geben, Richtlinien geben. Und die werden wir ja auch so einrichten. Wir machen ja eine Konzepterstellung, wird es gerade vorbereitet, ist in Mache und wird auch Anfang nächster Woche rausgehen. Und da wird auch das Thema Testung ist ja das A und O, was wir überhaupt haben. Und wenn wir aufmachen, müssen die Leute sicher sein. Sicher sein können sie nur dadurch, dass wir Testungen haben, dass wir genau wissen, wer da sitzt, der ist auch wirklich negativ. Das ist das Wichtigste, was wir haben. Und nur so kann eine Modellregion überhaupt aufgebaut werden. Eine andere Möglichkeit gibt es eh nicht.
Ich möchte die Chance dennoch gerne nutzen, Ove. Wir haben hier vor Ort eine CDU-Politikerin aus dem Bundestag, dass ich noch ein paar, in meinen Augen, Missstände ansprechen möchte, auch in Bezug auf wirtschaftliche Hilfen. Ove, das hatten wir auch bei uns kurz im Vorgespräch. Dazu einmal einleitend, welche staatlichen Maßnahmen, Hilfen konntet ihr bislang in Anspruch nehmen? Welche nehmt ihr in Anspruch? Erzähl doch mal.
Also als Erstes kam das Kurzarbeitergeld. Und das Kurzarbeitergeld ist die wichtigste und entscheidendste Sache, die auch wirklich hervorragend funktioniert. Also wir wollen ja nicht immer alles nur negativ darstellen. Das ist absolut top. Ging ganz schnell und die Hilfe war eben sofort da. Dann ging das weiter mit der Soforthilfe. Das ist die zweite Sache, die kam. Für Kleinstunternehmen 5.000 bis 9.000 Euro, für mittlere Unternehmen bis 30.000 Euro. Hat auch alles super geklappt.
Wann war das?
Genau, das wollte ich gerade sagen. Das war im Frühjahr letzten Jahres.
Vor einem Jahr.
Und wenn du mich da gefragt hättest, wenn du mich jetzt im Mai, Juni gefragt hättest, wie läuft das mit der Regierung, hätte ich gesagt, etwas Besseres können wir uns nicht wünschen. Und wie wir sonst auch mal gesagt haben, wir sind froh, dass wir da leben, wo wir leben, weil hier funktioniert alles, hier ist die Welt auch in Ordnung. Das war bis zu dem Zeitpunkt.
Ich wollte gerade sagen, die Einschränkung kommt gleich.
Ja, weiß aber schon. Das aber kommt ja, aber ganz gewiss, ja. So, bis dahin war alles gut und dann kam nachher, ja, wir müssen uns darauf vorbereiten, wir werden irgendwann eine zweite Welle bekommen. Das haben sie gesagt, aber offensichtlich nicht dran geglaubt. Denn eine Vorbereitung hat dann nicht mehr stattgefunden. Du hast gefragt eben, wie ging das weiter mit den Hilfen? Die nächste Hilfe ist dann nachher gekommen, Überbrückungshilfe 1 und 2, unheimlich schwer zu durchschauen. Hat sich, die FAQs haben sich ständig geändert. Die meisten haben es auch überhaupt nicht in Anspruch genommen, weil es einfach keiner wusste mehr, wie es zu machen ist. Es musste jetzt auch alles von Steuerberatern ausgefüllt werden. Die Steuerberater sind überlastet mittlerweile bis zum geht nicht mehr, weil es gibt eine Überbrückungshilfe 1, eine Überbrückungshilfe 2, eine Novemberhilfe, eine Dezemberhilfe, eine Überbrückungshilfe 3. Vor 2 Wochen hat unser guter Herr Altmaier gesagt, jetzt müssen wir nochmal an die, die besonders geschädigt sind, also gerade auch Hotellerie, Gastronomie, müssen nochmal etwas extra bekommen. Wahrscheinlich jetzt Überbrückungshilfe 4 oder sonst irgendwas. Da hat unser Wirtschaftsminister Herr Buchholz auch gesagt, um Gottes Willen, fangt jetzt nicht an, noch wieder die nächste Sache aus dem Koffer zu holen, die jetzt wieder monatelang dauert, bis sie gemacht wird. 1 und 2 hatten wir jetzt, dann kam der November-Dezember-Hilfe. Wir haben alles bekommen, hat aber endlos lange gedauert und ich weiß von vielen Kollegen, dass sie erst Abschläge bekommen hat. Und es kann einfach nicht sein. Die Kosten laufen weiter, November, Dezember, Januar, Februar, März, 5 Monate. Und dann gibt es tatsächlich Leute, die haben noch nicht mal ihre Novemberhilfe zu vollen Teilen bekommen. Ist ein unsäglicher Zustand. Dann werden zum Beispiel Unternehmerlohn, Krankenversicherung und dergleichen für den Unternehmer, ist alles ja nicht mit drin. Überbrückungshilfe 3, 90%ige Fixkostenerstattung, wenn man komplett dicht ist. Auch da, Unternehmerlohn, Krankenkasse, ist alles nicht mit drin. Und wenn das so weitergeht, ich meine, wir leben ja nicht von unseren Kosten, wir leben davon, dass wir irgendwann auch mal Gewinne fahren. Davon reden wir noch überhaupt nicht. Es ist ja immer nur eine Teilkostenerstattung, mehr ist es nicht. Und wie lange sollen wir das durchhalten?
Astrid, wie kann das angehen? Du kommst natürlich nicht aus dem Wirtschaftsressort, aber... Ne? Man könnte es ja auch wahrscheinlich im Austausch
aus dem Tourismus.
Mit denjenigen kommst aus dem Tourismus. Demnach auch, ne? Hast du schon damit zu tun. Wie kann das angehen, dass teilweise noch keine Gelder geflossen sind an Hilfsgeldern? Oder warum ist es so unglaublich bürokratisch?
Also Herr Thomsen hat es ja eben gesagt, Anfang letzten Jahres mit den diversen Hilfsprogrammen, haben Sie ja gerade aufgezählt, plus noch die Kreditprogramme, die es ja dann auch gab. Das lief alles sehr schnell, sehr unbürokratisch und alle waren zufrieden. Das war eigentlich eine ganz schöne Erfahrung.
Hat also ich höre auch von einigen Gastronomen, damals aus dem Frühjahr, wunderbar.
Ja, ja.
Besser geht's
also,
nicht. Ich brauche gar nicht wieder aufmachen.
Ja, nur es war eben sehr unbürokratisch und deshalb ging es schnell. Wir haben dann im Nachgang natürlich die Erfahrung gemacht, dass natürlich auch
Missbrauch
und in nicht unerheblichem Maße stattgefunden hat. Was natürlich dann zwangsläufig dazu führt, dass man dann bei weiteren Hilfsprogrammen da natürlich dann schon etwas genauer geworden ist. Deshalb hat man ja auch die Pflicht hineingenommen, dass die Anträge über die Steuerberater und von den Steuerberatern testiert gestellt werden müssen. So, unsere Idee war, es gab es auch mal eine Zeit lang, das über die Finanzämter zu machen. Da hat leider das Bundesfinanzministerium nicht mitgemacht, weil ich immer noch denke, das wäre noch ein Tick einfacher gewesen, weil die Daten liegen ja bei den Finanzämtern genau. Vor, auf die es ankommt. Aber das war eben nicht in der Koalition so nicht durchzusetzen. Deshalb wurden dann diese Programme im Bundeswirtschaftsministerium.
Ja, aber da muss ich auch noch mal einhaken. Das ist ja alles ganz gut und schön. Ich finde es auch in Ordnung, wenn gesagt wird, dass die Steuerberater dafür zuständig sind. Aber wenn sie dafür zuständig sind, und wenn gesagt wird, die Steuerberater, denen kann man das eben auch glauben, und sie machen ihren Job, trotzdem gibt es eine Prüfung bis zum geht nicht
mehr. Ich weiß, Herr Thomsen,
dann macht es für mich überhaupt keinen Sinn.
Leuchtet mir alles ein. Wir haben aber trotzdem, obwohl die Steuerberater es machen, will, um Gottes Willen. Auch deshalb muss trotzdem geprüft werden und trotz allem gibt es da auch Betrug.
Soll aber, es auch. Aber bitte, bitte erstmal die Auszahlung. Ja. Wir wissen erstmal, dass du den Kontonummern zum Beispiel, das ist eine unsägliche Sache.
Ich gerne die Auszahlung und dann die Prüfung. Ich weiß,
dass und die Kontonummern sind bekannt. Da wurde gesagt, das ist das Geld an falsche Kontonummern gegangen. Das ist unmöglich. Es ist vom Steuerberater bekannt, es ist vom Finanzamt bekannt. Umsatzsteuervoranmeldung als Vergleich zu nehmen, wäre überhaupt kein Problem. Es gibt so viele Möglichkeiten, das anders zu gestalten.
Ja, das ist richtig.
Und das ist nicht anders gemacht
worden. Ist alles richtig, aber jetzt will ich dann aber schon auch mal so ein paar Zahlen dann mal nennen. Ich kenn die Fälle alle. Ich weiß, dass es einige gibt, bei denen es nicht gut läuft, bei denen nicht ausgezahlt wird. Ich habe auch dann ja zu großen Teilen auch selbst telefoniert und mich da reingehängt und. Es ist ein Dauerthema in unserer Fraktion. Ich habe hier die Zahlen von der letzten Woche, was die Auszahlungen anbelangt, der diversen Hilfsprogramme. Und da ist es natürlich dann schon so, also wenn ich mir angucke, die Dezemberhilfe ist beantragt 5,8 Milliarden, 4,5 Milliarden sind bereits ausgezahlt, bundesweit.
Also jetzt bereits bitte einmal streichen. Nach 4 Monaten können wir hier nicht mehr von bereits reden. Und 1,3 Millionen sind über 20%, die nicht ausgezahlt sind.
Das ist jetzt das Dashboard von letzter Woche.
Ja.
Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, wie es in 3 Wochen davor war. Ich kann Ihnen aber mal für Schleswig-Holstein sagen, dass 82,7% der Überbrückungshilfe ausgezahlt. Also
ja, es aber ist 20%
nicht,
eben nicht.
Ja, das ist richtig, das weiß ich. Das ist ganz bitter für die, bei denen es noch nicht ausgezahlt ist. Und nehmen Sie mir bitte ab, so wie ich, sind auch alle meine anderen Kollegen, sind strikt dahinterher. Wir telefonieren ja wirklich mit den einzelnen Antragsnummern und versuchen, das nach vorne zu bringen. Das wissen Sie auch. Es gibt dann aber natürlich schon auch Fälle, in denen wird dann genauer geprüft. Ich würde mir auch wünschen, man würde die Prüfung hinten anstellen. Ja. Das haben wir versucht zu adressieren, da sind wir auch immer noch dran. Da ist aber noch nichts entschieden. Ich will nur sagen, also es ist jetzt nicht so, dass jetzt, was weiß ich, man gerade nur 50% aller Hilfen ausgezahlt sind. So ist es nicht, ich habe die Zahlen hier. Ich will die nur jetzt hier nicht vorlesen, das ist... ist viel zu langweilig. Wo ich völlig mit Ihnen übereinstimme, ist, ich weiß, Minister Altmaier hat es auch bei uns in der Fraktion gesagt, die Diskussionen laufen. Ich habe auch noch für mich persönlich wirklich noch nicht verstanden, warum wir jetzt noch ein neues Überbrückungsprogramm brauchen. Wir haben ja eins.
Ja, genau.
Das war übrigens, so und jetzt nochmal zur Dezember- und Novemberhilfe. Die ist ja entstanden in dieser MPK, im letzten Herbst. Mhm. Ich war nicht glücklich drüber, das habe ich auch öffentlich gesagt. Ich habe das jedem gegönnt. Ich wusste ja auch, das hilft gerade die Gastronomie, Hotellerie, aber auch unsere ganzen Schausteller und so weiter, die ja seit über einem Jahr, wo gar nichts geht. Natürlich hilft das. Ich persönlich hätte mir gewünscht, weil man damals schon in der Vorbereitung zur Überbrückungshilfe 3 war, wenn man einfach gesagt hätte, wir geben Gas bei der Überbrückungshilfe 3, bringen die schneller in die Umsetzung und hätte dann November- und Dezemberhilfe
mit reingenommen.
Dann hätte man nicht noch 2 zusätzliche Programme machen müssen, die ja immer Arbeit binden. Also ich meine, man mag nicht zufrieden sein, aber ich weiß, dass im Bundeswirtschaftsministerium wirklich nahezu Tag und Nacht die Leute sitzen und versuchen, diese Programme hinzukriegen. Und das war, fand ich einfach... für mich hätte ich jetzt mir anders gewünscht. Das haben wir alle gesagt, ist anders entschieden worden in dieser Ministerpräsidentenrunde. Und die Umsetzungsprobleme kennen wir alle. Aber wie gesagt, seien Sie sicher, wir sind ständig dran. Wie gesagt, ich schreibe dann schon immer die Vorgangsnummern und dann rufe ich durchaus hier bei der IBSH an. Es ist ja auch so, dass die Auszahlungsquoten, das gehört auch dazu, die Auszahlungsquoten nicht in allen Ländern gleich sind.
Das weiß ich, ja.
Also insofern muss man da auch mal hinterherhaken. Ich weiß, dass Herr Buchholz dann immer schimpft, aber es ist halt dann schon so, wenn ich mir angucke, dass eben in einem Land Brandenburg ist die Auszahlungsquote höher als beispielsweise bei uns. Ich finde immer schwierig, so Schuldzuweisungen, aber mal rauszufinden, wo hakt's denn? Das würde ich schon ganz gut finden.
Wenn wir bei den Unterschieden bei den Ländern sind, würde ich gerne kurz auf das föderale Prinzipsystem ansprechen. Das föderale System ist bekannt, hat wahrscheinlich auch viel, viel Gutes. Mhm. Ove, mit dir möchte ich anfangen. Bist du mit dieser Auslegung dieses föderalen Systems, gerade in Bezug auf Schleswig-Holstein, zufrieden? Findest du das in Ordnung, dass Schleswig-Holstein im Regelfall gleich behandelt wird, wie beispielsweise Thüringen?
Das muss man sehen, was versteht man unter Gleichbehandlung. Das ist der wichtigste Punkt. Wenn wir sagen, dass ein Notfall eintritt, wenn die Inzidenz über 100 geht, gilt sie für jedes Land und soll auch in jedem Land auch gleich ausgeführt werden. Das finde ich richtig. Wenn wir aber in Nordfriesland zum Beispiel bei 25 sind oder wenn wir in Schleswig-Holstein sind bei durchschnittlich 70 und Thüringen bei 230, dann ist es natürlich klar, dass wir nicht gleich behandelt werden können in der absoluten Zahl. Und das muss auch jeder verstehen. Und den kann ich auch teilweise Herrn Söder nicht verstehen. Ich habe manchmal das Gefühl, er möchte, dass alle so gleich behandelt werden. Er steht ganz hinten irgendwo dran und möchte, dass den anderen auch nicht besser geht. Und das kann es nicht sein. Und ja, ich finde, dass gerade in Schleswig-Holstein das sehr gut läuft. Ich finde, dass Herr Günther sehr konsequent ist, dass er seinen Weg verfolgt. Und ihm ist natürlich auch schon vorgeworfen worden, ja, du hast uns das versprochen, hast es aber nicht durchgehalten. Das ist natürlich auch nicht so einfach, wenn man 16 Bundesländer hat und sagt, wir möchten das durchbringen. Das heißt aber nicht, dass man alles von den Sachen, die man gerne durchbringen möchte, auch erzielen kann. Das ist vollkommen klar. Aber ich finde, er macht, oder vielmehr sagen wir mal, unsere Landesregierung macht einen sehr guten Job. Und ich bin damit auch wirklich sehr zufrieden, muss ich schon sagen.
Astrid, vielleicht kannst du uns ein bisschen dieses Politik-ABC einführen. Dürfte Daniel Günther einen eigenen Weg gehen? Im Saarland ist das jetzt ja angedacht. Dürfte Daniel Günther das auch machen mit Schleswig-Holstein, wenn die Inzidenzzahlen bei uns so bleiben, wie sie sind?
Nach jetziger rechtlicher Situation denke ich ja. Müsste man dann aber nochmal mit den Verfassungsrechtlern diskutieren. Das ist immer eine schwierige Geschichte. Wir haben ja das Bevölkerungsschutzgesetz, in denen das den Ländern ja auch durchaus ermöglicht ist. Allerdings, das hat ja auch die Kanzlerin gemeint, obliegt es dem Gesetzgeber, das auch ändern zu können. Aber auch das natürlich eine schwierige Diskussion. Also ich sag mal ganz ehrlich, ich habe schon manches Mal, so wie wahrscheinlich viele von uns, wenn ich dann so die Berichterstattung vor einer Ministerpräsidentenkonferenz und danach mir angucke, habe ich immer gedacht, nee Leute, also wirklich, also die machen einen Tag, eine Nacht lang und dann gibt es eine Pressekonferenz der Kanzlerin und nahezu zeitgleich einige Ministerpräsidenten, die ihrerseits dann erklären, dass sie aber alles nochmal ganz anders machen, dann verstehe ich jeden Bürger, der nicht so tief in der Politik ist wie ich, dass er das überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann. Das ist, dann fluche ich auch manchmal vor mich hin und denke, na, das wird ja jetzt wieder lustig, jetzt muss ich das wieder erklären und so. Dann denke ich, nee, also Föderalismus hat auch seine Schwächen, so. Wenn ich dann aber mich wieder runtergekühlt habe, dann stelle ich, finde ich, also ich bin schon ein Anhänger unseres föderalen Systems, bei allen Schwierigkeiten, die es hat. Aber wir sind damit in den vergangenen Jahrzehnten ja nun nicht schlecht gefahren. Und wenn ich in die Nachbarländer gucke, die zentralistisch organisiert sind, kann man ja nicht sagen, dass es dort besser läuft. So, also das ist, also Zentralismus ist kein Patentrezept dafür, dass alles gut läuft. Und in unserem speziellen Fall jetzt, Herr Thomsen hat es ja eben richtig gesagt, ich finde auch, dass der Ministerpräsident das ausgesprochen konsequent und auch nachvollziehbar macht. Natürlich hat er im Vorwege gesagt, er wird sich dafür etwas einsetzen. Das hat er auch getan in der Runde. Aber richtigerweise, ich meine, sonst braucht so eine Runde nicht zusammenzukommen, muss man sich am Ende irgendwo einigen und dann kriegt man eben nicht 100% durch. Und was ich vollkommen, also wirklich aus vollem Herzen unterstütze, ist auch seine Aussage, trägt mit und er hat ja auch sich dafür eingesetzt, den Notfallplan, der Anfang März in der Ministerpräsidentenrunde beschlossen wurde. Es gibt ein Konzept, das fällt immer mal wieder so auch in der öffentlichen Berichterstattung hinten runter. In der vorletzten Ministerpräsidentenrunde ist dieser Notfallplan beschlossen worden. Und genau nach dem verfährt er jetzt. Und das finde ich absolut konsequent und für uns auch nachvollziehbar. So, und genau das ermöglicht aber nur Föderalismus. Hätten wir jetzt Zentralismus, dann wäre das schon schwierig. Und dann hätten wir auch keine Chance, zum Beispiel jetzt eine Modellregion irgendwie zu organisieren.
Schöner Übergang, Astrid, so. Modellregion. Darüber wollen wir sprechen, wir wollen nach vorne blicken. Es könnte ein Licht am Ende des Tunnels sein, auch für die Gastronomie. Nun blicke ich auf Frankreich, wo ein Komplett-Lockdown stattgefunden hat. Auch in Deutschland steigen die Zahlen wieder. Viele sprechen davon, wir sind bereits in der dritten Welle. Viele Politiker fordern einen Komplett-Lockdown. In Nordfriesland, an der Westküste, sollen jetzt bald am 19. April, wenn alles gut läuft, Öffnungen stattfinden. Ist das ein richtiges Zeichen?
Ja, also ich finde es auf jeden Fall. Du hast das schon eben richtig gesagt, wir liegen ja auch sehr niedrig und wir liegen bei, im Moment, glaube ich, heute 24,7 in der Inzidenz. Und es ist ja nicht so, dass wir einfach brachial alles aufmachen und nach uns die Sinnflut. Wir sind jetzt dabei, Konzepte zu entwickeln. Das läuft jetzt mit sehr, sehr vielen Menschen, die jetzt zeitgleich dabei sind, seit einer Woche bis Anfang nächste Woche ein Konzept zu erstellen in verschiedenen Gruppen, die Gastronomie, Hotellerie, Veranstaltungsbereich, Testungen, Luca-App, die das alles beinhaltet. Und in jeder Gruppe gibt es einige, die da ein Konzept erstellen. Und dieses Konzept wird vom Kreis Nordfriesland zusammengefasst und dann eingereicht bei der Landesregierung. Und da, wie ich das wohl schon mal kurz angedeutet habe, ein ganz wichtiger Punkt sind die Testungen. Nur wer negativ getestet hat, hat auch die Möglichkeit, die Sachen eben zu machen, wie zum Beispiel Restaurantbesuch oder dergleichen, oder vielleicht auch ins Kino zu gehen. Das sind alles Sachen, da müssen wir sehen, was macht Sinn und was macht eventuell keinen Sinn. Jeder Betrieb, der dabei mitmachen, das heißt ja nicht, dass alle aufgemacht werden, jeder Betrieb, der dabei mitmachen möchte, muss die Luca-App haben. Jeder Betrieb muss die ganzen Kriterien, die da aufgelegt werden, erfüllen. Wer sie nicht erfüllen kann oder will, bleibt außen vor, wird nicht aufmachen. Wer diese Kriterien nachher nicht einhält, wenn wir aufgemacht haben, wird sofort wieder zugemacht. Das ist eine ganz klare Selbstverpflichtung. Wir haben ja das Ziel, wir wollen aufmachen. Und genau das, was du gerade sagtest. Wir wollen ja nicht nach oben kommen mit den Inzidenzen, sondern wir wollen ja versuchen, in etwa so zu bleiben. Und das können wir nur, wenn wir ganz strikt handeln.
Wie unterscheidet sich da Nordfriesland, die Westküste, von beispielsweise Tübingen, wo dieses Modellprojekt schon gefahren wird, ersten Wochen, ersten Tage auch sehr erfolgreich. Nun vernimmt man der Presse, die Zahlen sind stark gestiegen. Wir sind jetzt fast bei der berüchtigten 100er-Grenze angekommen. Vor einer Woche war es noch bei 30. Kann man da aus Fehlern lernen aus Tübingen oder wo ist der Unterschied?
Also da bitte ich jetzt um Verständnis, das möchte ich nicht bewerten, weil ich einfach noch zu wenig weiß über die Hintergründe. Das finde ich ganz, ganz problematisch. Herr Thomsen hat ja eben dargestellt, worauf es wirklich ankommt. Dann wollen wir nicht vergessen, natürlich auch immer noch die Eigenverantwortung eines jeden. Und für mich als Politikerin, ich habe kein Hehl draus gemacht, auch öffentlich, dass ich diese Idee der Modellregion unterstütze. Aber ich muss natürlich auch umgehen mit den Ängsten, die dadurch entstehen. Also es kommen ja bei mir auch die Fragen an von Bürgern. Naja, wir haben jetzt eine niedrige Inzidenz. Und was ist denn jetzt, wenn hier die Leute aus den Regionen mit den hohen Inzidenzen kommen? Und deshalb ganz klar, es läuft ganz alleine nur durch Testen. Und ich meine, wenn wir irgendwas ziemlich gut können, ist es organisieren. Und da sind wir ja auch dabei. Es findet ja ganz, ganz viel statt. Sowohl von Landesseite, Kreisseite, kommunaler Seite, aber auch wahnsinnig viele, und ich finde, das muss man mal richtig betonen, wahnsinnig viele private Testinitiativen oder auch von Wirtschaftsunternehmen Testinitiativen. Das finde ich ganz klasse und ganz, ganz wichtig. Ich bin auch der Ansicht, es muss möglich sein zu organisieren, dass die Leute, wenn sie irgendein etwas betreten, einen Test vorlegen müssen. Die gibt's dann, die sind leicht zu bekommen und die müssen vorgelegt werden.
Was für Tests?
Ja, das geht ja dann nur über Schnelltests. Okay. Weil also PCR-Tests, das kriegen wir organisatorisch nicht hin. Nur so, und natürlich in Verbindung mit der Nachverfolgungs-App, das hat Herr Thomsen eben schon gesagt. Und ich will jetzt noch mal was ins Spiel bringen. Ich habe gestern eine Radioberichterstattung gehört. Da ist noch mal sehr deutlich darauf hingewiesen, wir haben die Nachverfolgungs-App und wir haben ja auch immer noch die Corona-Warn-App, die so ein bisschen jetzt ins Hintertreffen geraten ist. Aber die Kombination aus beidem ist im Grunde ganz, ganz wichtig. Denn die Corona-App ist ja keine, nicht in erster Linie zur Nachverfolgung, sondern das ist eine Warn-App. Sprich, der Wissenschaftler, der die beiden bewertet hat, hat gesagt, im Grunde muss man die immer zusammendenken. Deshalb will ich da auch schon nochmal auch für den Einsatz der Warn-App ein Stück weit werben. Denn die anderen, das sind die Nachverfolgungs-App, die völlig unverzichtbar sind. Deshalb, Herr Thomsen sagte es ja, sowieso nur mit den entsprechenden Apps. Das ist gar keine Frage. Aber wie gesagt, es funktioniert nur durch Testen, Testen, Testen.
Ist es denn überhaupt gewährleistet, dass diese App auf dem Land, auf dem platten Land hier bei uns funktioniert? In manchen Regionen haben wir kein Glasfaser, kein Breitband, kein Empfang. Ist man schon gedanklich so weit, dass es auch funktionieren kann? Wenn ich an Urstedtfeld denke, da ist ein kleines Restaurant, Außengastro. Kann das funktionieren?
Ja, sicherlich funktioniert das. Man macht ja praktisch über Location, man hat ja dieses, das ist praktisch eine keine App, sondern bei Luca wird eine Location angemeldet, man lässt sich registrieren und dann der Gast, der reinkommt, hält einfach nur seine Luca-App davor eben und QR-Code wird gescannt und dann ist man drin. Die Daten übrigens, die da drin sind, das sind ja erstmal Daten, die jeder ganz normal hat, kann er ja sehen, wenn er sich anmeldet. Name, Telefonnummer, Anschrift, das war es dann eben auch. Und übrigens nicht ersichtlich für den Gastgeber, also für den Restaurantbesitzer zum Beispiel, sondern nur im Falle eines Falles. Wenn etwas auftritt, dann sagt das Gesundheitsamt zum Restaurant, gib mir mal bitte deine Gästeliste, die verschlüsselt ist. Wir können sie nicht einsehen. Wir geben die Daten rüber an das Gesundheitsamt und die können dann sehen, wer es ist. Also jeder Restaurantbesitzer, Hotelbesitzer, was auch immer, weiß überhaupt nicht, wer bei ihm ist. Das war vorher ja anders. Da waren die Daten einsichtbar. Das sind keine dramatischen Daten, aber jetzt ist es ja noch, wenn jemand sagen sollte, Datenschutz und so weiter. Also wenn etwas absolut sicher ist im Datenschutz, dann ist es diese Luca-App.
Dann zur Modellregion nochmal zur Bewerbung. Ich habe gestern aufgeschnappt, dass sich die Westküste für die, in Bezug auf die Gastronomie, auf die Außengastronomie nur bewirbt.
Nein.
Ist das falsch?
Nein, ist falsch.
Also wir sprechen auch von der Innengastronomie.
Außen- und Innengastronomie. Wir haben zum Beispiel vor das so gehabt, dass es hieß, in dem Konzept von Schleswig-Holstein, dass die Außengastronomie am 12. Jahr geöffnet werden soll, wenn wir eine Inzidenz unter 100 haben. Da war noch davon die Rede, dass dazu keine Tests benötigt werden. Jetzt würde man das so machen, vermutlich, dass man, wenn wir öffnen, auch wenn wir am 12. öffnen, das sagte ja Daniel Günther auch, dass wir, wenn wir unter 100 sind, eben dann öffnen werden, dass wir das mit Tests eben machen. Und zwar unabhängig davon, ob außen oder innen, aus einem ganz einfachen Grund, es geht um die Mutanten, weil die so dermaßen aggressiv sind, dass man alleine dadurch, dass man 1,50 Meter voneinander entfernt sind, es nicht mehr ausreicht.
Es reicht ja einmal Toilette, ne?
Ich meine, genau.
Also ich finde, das habe ich auch nicht, also ich finde es gut, dass man das jetzt so beschlossen hat, weil also das Ganze wird nur Akzeptanz finden, wenn es wirklich konsequent gemacht wird. So, wenn da wieder dann so alles Mögliche aufgeweicht wird, dann läuft das aus dem Ruder. Und das Schlimmste, was uns ja passieren könnte, ist, wir haben eine Inzidenz unter 100, deutlich unter 100, und es funktioniert nicht. Dann ist es schwierig.
Der hat kein Interesse daran. Und eben, wir Betreiber von Restaurants, Hotels und weiter, am allerwenigsten. Und wir wollen ganz gewiss nicht als die dastehen, die das Ganze verbockt haben. Da möchte ich eine Sache noch ganz kurz anmerken. Und zwar haben wir auch eine Landesverordnung. Und normalerweise, wenn wir ein Konzept fahren, gilt immer noch die Landesverordnung, die da ist. In der Landesverordnung heißt es zum Beispiel, dass man, wenn man zum Einzelhandel geht, muss man ja keine Testungen haben. Die Frage ist, ob man da eventuell bei der Landesverordnung noch drüber nachdenken sollte, ob man da noch vielleicht etwas ändert, dass man sagt, egal wo du bist, dass du einmal am Tag eine Testung vornimmst. Die muss natürlich, was auch wichtig ist, die muss natürlich umsonst sein. Es kann nicht sein, ich gehe irgendwo hin und will eine Currywurst essen und bezahle 30 Euro für einen Test, um für 5,50 Euro eine Currywurst zu essen.
Ja, also da bin ich jetzt eher skeptisch, ob wir das so hinkriegen, weil wir reden da ja immerhin ich beziehe mich jetzt mal auf den Lebensmittelhandel. Da reden wir natürlich dann schon von Dingen, die einfach zum
Grundrechte,
zum Grundbedürfnis gehören. Ja, also da stelle ich mir schon vor, gerade die älteren Leute.
Also Lebensmittelhandel habe ich damit auch jetzt nicht gemeint.
Okay, gut, dann sind wir uns
Also ich meinte, meinte ich vielleicht einzeln, wenn man wirklich, wenn das heißt, shoppen gehen und so weiter. Es ist die Frage, ob man darüber nachdenken soll. Vielleicht ist das auch gar nicht praktikabel, ich weiß es nicht. Mhm. Nur, dass man drüber nachdenkt, dass man nicht nachher auf der einen Seite hat man alles getan, auf der anderen Seite kann man das nicht genau nachverfolgen. Zumindest die Luca-App sollte da eben auch auf jeden Fall angewendet werden, dass wenn irgendwas passiert, dass man zumindest weiß, wo ist es passiert und wer ist da gewesen.
Also wenn ich an unsere Fischbrötchenbuden denke in Husum.
Nein, da nicht, nein.
Das funktioniert
nicht. Das ist außer Haus, das funktioniert nicht. Das wird auch in Zukunft nicht so sein.
Das werden wir auch bei der ganzen Click and Collect oder so irgendwas, da wird man es nicht hinbekommen. Wir müssen ja auch ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt nicht unseren Bürgern im Grunde eine Perspektive geben wollen für auch wieder mehr soziales Miteinander und das gleichzeitig dann so überfrachten mit Bürokratie, dass dann jeder sagt, da bleibe ich mal lieber gleich zu Hause.
Naja, vor allen Dingen auch die Einwohner, die hier sind, sollen ja nicht schlechter gestellt werden, durch das Modellregionen.
Genau.
Die sollen ja ihre gleichen Rechte auf jeden Fall mindestens
behalten. Also muss ich auch sagen, deshalb, das denke ich auch. Aber wie gesagt, ich bin sehr gespannt auf das Konzept und denke, dass auch, wenn es dann umgesetzt wird, wir auch so manch anderes Problem auf die Art und Weise besser in den Griff bekommen.
Assi, du sitzt ja auch im Tourismusausschuss. Mhm. Wie sieht es denn mit Touristen, wenn das Modellprojekt losgehen sollte am 19. April, wie sieht es denn aus? Darf ganz Deutschland wieder, wie im letzten Sommer, nach Nordfriesland kommen? Oder ist das erstmal nur für die Westküstenbewohner gedacht?
Es ist ganz klar. Es gilt für alle, weil es geht ja um Testungen. Und wer negativ getestet ist, ist ja unabhängig davon, ob ich jetzt aus Dithmarsch nach Husum komme oder ob ich Freilassing nach Husum komme. Das spielt keine Rolle. Es geht nur darum, wer negativ ist, ist negativ. Also ist auch keine Gefahr da.
Also die Kunst besteht darin, sicherzustellen,
ja,
dass keiner hier durch die Gegend tanzt, der nicht getestet ist.
Dann das nehmen wir das Beispiel, Freilassing. Tiefstes Bayern, fahren nach Husum zum Urlaub, müssen einen Test in Freilassing gemacht haben?
Ja, wichtiger Punkt, ganz wichtiger Punkt. Bitte, also wer ins Hotel reinkommt, muss einen Test haben, der nicht älter als 48 Stunden sein darf und der muss vor Ort gemacht worden sein. Es gibt auch das nächste Thema, sind auch noch Tagestouristen. Und da muss man natürlich sehen, es muss ja gewährleistet werden, dass diese Testzentren das alles noch schaffen können. Und wir würden uns keinen Gefallen tun, wenn wir sagen, wir machen alle Testungen vor Ort und wir wissen, was wir für Hotspots haben mit Sylt, mit St. Peter, mit Büsum. Das können die gar nicht schaffen. Das heißt, Tagestouristen bitte sich vor Ort in ihrem eigenen Heimatort testen, den Negativ-Test mitnehmen. Dann können sie nach St. Peter, Büsum, wo auch immer, können sie anreisen. Denn Hotels ganz genauso von zu Hause den Test machen, nicht älter als 48 Stunden, dann hier anreisen. Aber wir brauchen die Testzentren für die Einheimischen und wir brauchen die Testzentren zur Wiederholung. Denn wir werden, wenn wir in Restaurants gehen wollen, einen tagesgleichen Test haben müssen. Und die müssen dann ohnehin jeden Tag in die Testzentren gehen. Oder wer im Hotel zum Beispiel ist und nur im Hotel bleibt, muss alle 2 Tage einen neuen Test machen müssen.
Also wir sprechen nicht von den Tests, die man zu Hause machen kann.
Es gibt ja 2 verschiedene Arten von Tests. Es gibt ja einmal den Schnelltest und den Laientest. Und das ist eben der große Unterschied. Und der Laientest, das ist die Frage, ob man das eben zulässt. Es gibt die Möglichkeit, dass man sich beim DRK zum Beispiel schulen lässt. Es muss nur eben auch genehmigt sein, dass das ein genehmigter Test ist. Dass jeder Betrieb zum Beispiel 2 Leute...
Wir haben aber ehrlich gesagt noch zu wenig wissenschaftliche Grundlage, um bewerten zu können. Funktioniert das auch?
Die Tests sind ja die gleichen.
Ja.
Nur die Ausführung ist
die Ausführung ist nicht die gleiche und vor allem... wie macht man es denn dann konkret? Muss der dann den Test dieses Dings da vorlegen oder also bei den Selbsttests?
Da gibt es
schon Sachen,
die gemacht werden sollen. Das ist alles natürlich, wir haben ja diese Konzepterstellung, ist ja innerhalb von 10 Tagen. Ich würde sagen,
wir sind am Anfang.
Also, ja. Aber wir müssen Dienstag fertig sein. Mhm. Und man gibt ja Gas ohne Ende. Das ist schon sehr schwierig. Und natürlich werden immer Punkte auftauchen, die nicht zu 100% geklärt sind.
Das wird auch ein System wird sich ja auch weiterentwickeln. Hoffen wir ja alle miteinander. Und dann wird man natürlich dann auch solche Fragen irgendwann natürlich anfangen. Das wäre natürlich der Königsweg, wenn jeder einen verlässlichen Selbsttest hätte, ja, der auch dann verlässlich ist. So. Mhm. Und nun habe ich aber auch gelernt, seit letztem Herbst, ich lasse mich ja nun häufiger über Schnelltests testen, es ist schon nicht unwichtig, wie sie durchgeführt werden. Und wir haben ja durchaus auch Fälle gehabt, wo sie eben nicht richtig durchgeführt, ja, worden sind. Und die Folgen, die möchten wir alle miteinander nicht haben.
Nein.
Und das ist eben der große Zweifel noch bei den Selbsttests.
Das muss verlässlich sein, hundertprozentig. Ja.
Deshalb, Uwe, biete ich jetzt an, am 19. können wir gerne nochmal, entweder mit dir oder mit Herrn Tarzen oder wem auch immer, wer letztendlich auch federführend bei dieser Modellprojektumsetzung ist, gerne ins Gespräch kommen, wirklich, was wurde geplant, was wird geplant, was wird umgesetzt. Weil es könnte schon in 3 Wochen tatsächlich losgehen, wenn die Zahlen stabil bleiben.
Wir werden am 12. werden wir Bescheid bekommen, wer Modellregion wird. In meinen Augen ist es eigentlich ganz klar, wenn ich mir die politische oder die Inzidenzlandschaft ansehe in Schleswig-Holstein, haben wir einfach die besten Chancen. Vor allen Dingen, weil ein Punkt auch noch dazu kommt. Wir als Nordfriesland bilden die Bundesrepublik als solche ja hervorragend ab, weil wir so viel verschiedenartige Bereiche haben. Wir haben die Hotspots mit Büsum, St. Peter, den ganzen Inseln. Wir haben die Inseln als solche.
Du sprichst von der Westküste, nicht nur Nordfriesland.
Nordfriesland und Westküste, ja, ja, genau, ja. Und wir haben ländlichen Bereich, wir haben alles dabei. Ich meine, das ist im Unterschied zu Orten wie, ohne dass ich jetzt jemanden da zu nahe treten möchte.
Kiel aber, zum Beispiel.
Vorsicht, Vorsicht.
Von Städten zum Beispiel, die vielleicht auch nicht so viel Tourismus haben. Es soll ja das widerspiegeln. Es nützt ja nichts. Wir machen eine Modellregion, wo wir einfach nur 20% des Modells abbilden. Wir müssen ja versuchen, möglichst viel des Modells Deutschland abzubilden. Und deshalb wäre in meinen Augen Nordfriesland mit der Westküste, also mit Dithmarschen zusammen, eine optimale Region.
Schönes Schlusswort, optimale Region, ja, Westküste. Ja,
ja, ich sehe es ja auch so, deshalb ich setze mich auch dafür ein, auch in Kiel durchaus. Ich glaube aber wirklich, und das müssen wir uns alle miteinander immer vor Augen halten, wir müssen auch währenddessen die Kommunikation ständig weiterführen, weil, nicht vergessen, es schürt auch bei dem einen oder anderen Ängste. Und deshalb ist dann auch schon durchaus mal zu überlegen, ob es dann an der Stelle möglicherweise auch mal so ein Anlaufpunkt, so ein Portal gibt, wo Menschen, die bestimmte Fragen dazu haben, sich hinwenden können und dann auch eine belastbare Aussage kriegen. Denn wir brauchen eben auch die Akzeptanz aller unserer Einheimischen an, ja, der Westküste, dass sie das auch positiv begleiten. Mhm. Nicht, dass sich dann bestimmte Bevölkerungsschichten dann wieder einkasteln und sagen, also jetzt gehen wir gar nirgends mehr hin, das ist ja nicht das Ziel. Also insofern, ja, ich bin gespannt, bin auch gespannt auf das endgültige Konzept, werde das auch versuchen zu begleiten und wie gesagt, die Kommunikation darüber in den nächsten Wochen, die finde ich ganz, ganz wichtig.
Meine vorletzte Frage an dich, Astrid, heute ist ja Gründonnerstag, hättest du dir heute einen Ruhetag gewünscht?
Nein.
Gut.
Ich habe auch keinen. Nein, wirklich nicht. Ich glaube, das ist natürlich, das hat ja die Kanzlerin auch gesagt, und das sind die Dinge, die man sich dann überlegt in solchen Runden. Und da ja der Druck sehr groß ist, dass man sofort eine Information rausgibt, alle warten ja drauf, dann beschließt man sowas und an der Stelle hat halt die rechtliche Prüfung anschließend ergeben, es geht alles gar nicht. Abgesehen davon, dass ich auch ein paar andere Probleme gesehen hätte, weil wir alle wissen, was vor Feiertagen los ist beim Einkaufen. Das, ja, hätten wir noch ein bisschen stärker gemacht. Genau. Nebst anderer Probleme. Also insofern bin, genau, ich froh, dass wir die nicht haben.
Wunderbar. Meine letzte Frage im Podcast lautet immer, mit wem würdet ihr gerne mal eine Tasse Tee trinken? Denn ich wollte schon immer mal mit Astrid Dammerow und Uwe Thomsen eine Tasse Tee trinken. Ich habe das jetzt geschafft. Mit wem würdet ihr dann gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn ihr könntet?
Ich würde gerne mit Daniel Günther eine Tasse Tee trinken.
Na, ich habe auf Altmaier getippt, aber Daniel Günther ist auch ein heißer Kandidat.
Dafür bin ich zu impulsiv, das geht nicht mit Herrn Altmaier.
Ja, ich meine, vielleicht kann Astrid ja sogar den Kontakt zu Herrn Günther herstellen, dass wir mal eine Tasse Tee, zumindest ich, meine Trink, ja, Grüße ausrichten
kann. Das kann ich sehr gerne probieren. Ich würde gerne mal eine Tasse Tee mit einer Vertretung von Jugendlichen trinken. Weil mich einfach interessiert, wie Sie die Pandemie erleben und was Sie sich wünschen.
Was heißt Jugendlichen? Welches Alter? 16, 18,
ich
20?
Ich habe meine Nichte dabei vor Augen, die ist 17. Und eben, sagen wir mal so, die Altersklasse zwischen 14 und 18, die ja eben einfach ganz vieles, was für uns alle selbstverständlich ist, überhaupt nicht machen können. Man sagt mir jetzt ein Jahr, natürlich gut, es ist nur ein Jahr.
Aber das sind
Abi-Feiern drin, ja. Abschlussfeiern, Führerschein und hast du nicht gesehen, ja. Oder dieses ganz normale Treffen. Also das würde mich, so eine Runde fände ich auch mal wirklich ganz spannend.
Ja, herzlichen Dank, sage ich, an Astrid Damerow, an Ove Thomsen für die offenen Worte, für die Stellungnahmen auch, für deine harschen, impulsiven Worte, Ove. Aber du hast sie doch einigermaßen zurückgehalten, oder?
Das war alles gut.
Ich denke auch mal. Ne?
Also Herr Thomsen Tee beruhigt ja auch. Tee beruhigt ja auch. Herzlichen Dank. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war Tourist Tea Time mit Astrid Damerow und Ove Thomsen.
Tourist Tea Time. Der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden.